Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung. Indien hat gewählt, und zwar klar. Die Kongresspartei erhält eine deutlich größere Mehrheit. Wir berichten über das Ergebnis und wir diskutieren Gründe und Folgen für diese größte Demokratie der Welt. Die sri lankische Regierung verkündet den Sieg über die Tamil Tigers. Wirklich sicher ist nur das Blutbad, das unter den Zivilisten angerichtet wurde. In England wird ein zweiter Labour-Abgeordneter aus der Fraktion ausgeschlossen, weil er über 20.000 Franken Spesen abgerechnet hat, die nie anfielen. Die Entführer, welche in Mali noch zwei Geiseln festhalten, darunter einen Schweizer, verlangen laut einer algerischen Zeitung 10 Millionen Euro Lösegeld. Und Bosnien geht es in der Krise mindestens so schlecht wie allen anderen. Eigentlich wesentlich schlechter. Vemira Alihocic wohnt in einer Stadt mit 50% Arbeitslosigkeit und sie sagt:
I'm really, really fond of living in Bosnia.
Ich lebe wirklich gern hier in Bosnien. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Thomas Kropf mit dem Nachrichtenüberblick.
In Indien kann die Kongresspartei weiter regieren. Allerdings auch in Zukunft nicht alleine. Sie muss erneut kleinere Parteien in ein Regierungsbündnis einbinden. Obwohl das Endergebnis noch nicht vorliegt, hat die Opposition ihre Niederlage bereits akzeptiert. Überraschend ist für politische Beobachter die deutliche Niederlage der nationalistischen Hindu-Partei BJP. Sie hat nur halb so viele Stimmen wie die Kongresspartei erhalten. In Sri Lanka hat die Armee nach Regierungsangaben die tamilischen Rebellen militärisch besiegt. Präsident Rajapaksa erklärte bei einem Staatsbesuch in Nordanien, er sei stolz darauf zu verkünden, dass die Streitkräfte die Tamil Tigers endgültig besiegt hätten. Über den Verbleib der militärischen Führung der tamilischen Rebellen ist nichts bekannt. Heute Morgen hatte das Verteidigungsministerium in Colombo mitgeteilt, die Armee habe den Küstenstreifen unter Kontrolle der Aufständischen eingenommen und die restlichen Rebellen eingekesselt. In mehreren europäischen Großstädten haben Zehntausende gegen die Auswirkungen der Wirtschaftskrise demonstriert. Allein in Berlin sollen es nach Angaben der Gewerkschaften 100.000 gewesen sein. Weitere große Veranstaltungen fanden in Madrid, Brüssel und Prag statt. In Moskau sind heute Homosexuelle auf die Straße gegangen, um gegen ihre Diskriminierung im Alltag zu protestieren. Sie würden ausgegrenzt und seien der Willkür der Behörden ausgesetzt, sagten sie. Da die Demonstration nicht bewilligt war, schritt die Polizei ein, vertrieb die Demonstrierenden und nahm 40 von ihnen fest, wie die Behörden mitteilen. Auch in Polen haben 500 Homosexuelle demonstriert. Sie forderten mehr Toleranz und Freiheit. Rechtsradikale haben laut der polnischen Presseagentur versucht, den Marsch zu stoppen. Eine Person wurde verletzt. Die Polizei nahm 20 Randalierer fest. Wegen des Spesenskandals hat die britische Labour-Partei einen zweiten Abgeordneten aus der Partei ausgeschlossen. David Chater habe etwa 22.000 Franken Hypothekarzinsen für einen Kredit abgerechnet, der längst abgezahlt gewesen sei. Laut dem Daily Telegraph entschuldigte sich Chater für sein Verhalten. Er werde das Geld sofort zurückzahlen. Letzte Woche war bereits der Labour-Parlamentarier Elliot Morley aus seiner Fraktion ausgeschlossen worden, aus einem ähnlichen Grund. Die Gruppe, die im Januar im Grenzgebiet zwischen Mali und Niger mehrere Geiseln genommen hat, meldet sich mit neuen Forderungen. 10 Millionen Euro würden den Führern nun verlangen, berichtet die algerische Zeitung Al-Khabar. Das Geld solle innerhalb von 2 Monaten übergeben werden. Im Gegenzug würden die letzten 2 Geiseln nacheinander freigelassen. Es handelt sich dabei um einen Schweizer und einen Briten. Bei früheren Gelegenheiten hatten die Entführer die Freilassung von Gesinnungsgenossen verlangt, die im Gefängnis sitzen. Patty Schnieder hat eine gute Woche am Tennisturnier in Madrid. Heute war aber Endstation. Rachel Müret mit Tennis und anderen Sportresultaten.
Schnieders Höhenflug endete im Halbfinal. Gegen die Weltranglistenerste Dinara Safina verlor die Schweizerin in 2 Sätzen mit 4:6 und 2:6. Zuvor hatte Schnieder in Madrid gegen 2 Top-10-Spielerinnen gewonnen und damit bewiesen, dass mit ihr noch zu rechnen ist. Im Fußball hat sich Manchester United vorzeitig den englischen Meistertitel gesichert. Dazu reichte ein 0:0 Unentschieden gegen Arsenal. Es ist der 18. Meistertitel für Manchester United. Das Team schließt damit zum englischen Rekordmeister Liverpool auf. In der Schweizer Super League laufen zurzeit zwei Spiele. Nach gut 20 Minuten steht es zwischen Aarau und Ibe 0:0. Bellinzona führt gegen Vaduz mit 2:0. Und der Handball-Traditionsverein St. Ottmar St. Gallen steht vor dem Konkurs. 800.000 Franken fehlen in der Kasse. Grund dafür sind unter anderem falsche Budgetierungen und ausbleibende Sponsorengelder. Wenn es dem Verein nicht gelingt, bis Ende Mai 600.000 Franken aufzutreiben, muss der Verein Konkurs anmelden. Eine Taskforce soll St. Ottmar St. Gallen vor dem Aus retten.
Ein Blick aufs Wetter. Morgen ist es zunächst ziemlich sonnig. Am Nachmittag bilden sich über dem Jura und den Bergen Quellwolken und aus Westen kommen teils heftige Gewitter auf. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 24, in den föhnigen östlichen Alpentälern bei 26 Grad. Im Süden gibt es nur kurze sonnige Abschnitte bei etwa 23 Grad. Dazwischen muss mit lokalen Gewittern gerechnet werden. Am Montag schließlich fällt zunächst verbreitet Regen, dann lockern die Wolken von Westen her wieder auf. Die Höchstwerte liegen bei 20, im Süden bei 24 Grad.
Wir haben gewonnen, sagt die indische Kongresspartei. Sie hat ihre Mehrheit ausbauen können. Mit welchen Folgen und warum? Der Terror ist besiegt, sagt der Präsident Sri Lankas, nach Wochen gnadenlosen Terrors gegen die Zivilbevölkerung und die Rebellen. Der Franken ist einigermaßen stabil, weil die Nationalbank ihn erfolgreich schwächt, Bericht über eine Gratwanderung. Und Bosnien ist eigentlich ein Desaster, aber in Senica herrscht gute Laune und das hilft. Die Reportage im Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Was für eine Wahl! In Indien sind 714 Millionen Menschen wahlberechtigt. In 830.000 Wahllokalen stehen 1,1 Millionen Wahlmaschinen. Die Wahl dauert nicht ein Wochenende, sondern einen Monat. Das Resultat ist jetzt in groben Zügen bekannt. Wir haben es gehört, die bisher mit knapper Mehrheit regierende Parteienallianz um die Kongresspartei gewinnt diese Wahl, und zwar überraschend klar. Zum Wahlausgang zuerst der Bericht von Carsten Wick aus Neu-Delhi.
Jubel auf den Straßen der indischen Hauptstadt lange bevor das Wahlergebnis offiziell feststeht. Denn eines ist sicher, die regierende Kongresspartei bleibt mit Abstand stärkste Kraft im Land und wird weiterhin die Politik in der größten Demokratie der Welt entscheidend mitbestimmen. Mit klarem Abstand folgt die hindu-nationalistische BJP. Sie wird zwar die zweitmeisten Stimmen im nationalen Parlament gewinnen, gilt aber schon jetzt als klarer Wahlverlierer. Was jetzt in den nächsten Tagen folgt, sind Koalitionsverhandlungen, denn auch für den Wahlgewinner reicht es nicht zu einer absoluten Mehrheit der Sitze im indischen Unterhaus. Der Sprecher der siegreichen Kongresspartei ist dennoch äußerst zufrieden.
The elector in this country wants a stable government, wants an honest, straightforward prime minister.
Der Wähler in diesem Land will eine stabile Regierung, einen ehrlichen, anpackenden Premierminister, der sich für das Land und für die zukünftige Generation dieses Landes einsetzt. Der Wähler will eine nützliche Regierung und nicht eine Politik, wie sie von der BJP im Wahlkampf angekündigt wurde.
The elector does not want the kind of politics the BJP played throughout.
Gemeint sind Äußerungen aus dem Lager der hindu-nationalistischen Partei, die zum Teil massiv gegen Muslime im Land ihren Wahlkampf führte. Für den Sprecher der Kongresspartei ist das Ergebnis aber auch ein Sieg für zwei entscheidende Personen.
This is a mandate for Sonia Gandhi's leadership and the Prime Minister's leadership in government.
Das ist ein Mandat für Sonia Gandhi und für die Führung des Premierministers in der Regierung. Sonia Gandhi, Parteichefin der regierenden Kongresspartei, die Frau des getöteten Rajiv Gandhi und Lenkerin der Politik im Lande. Sie und Premierminister Singh werden weiterhin entscheidend mitbestimmen, in welche Richtung sich Indien politisch und wirtschaftlich entwickeln wird. Sicher scheint aber auch, dass es eine Wahl für eine neue Politikergeneration in Indien war. Regierungschef Singh ist 77 Jahre alt und musste sich im Januar 5 Bypässe legen lassen. Viele gehen davon aus, dass er die Regierungsgeschäfte in 1 bis 2 Jahren an den neuen Hoffnungsträger, den 38-jährigen Rahul Gandhi, übergeben wird, den Sohn der Parteichefin.
Auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Das war ein Bericht von Carsten Wick. Die regierende Kongresspartei und die Koalition um sie herum kommen insgesamt mit rund 260 Sitzen fast ans absolute Mehr heran. Die zweitstärkste Partei, die hindu-nationalistische BJP und die Gruppierung um sie herum, schafft nur 160 Sitze, erheblich weniger als erwartet. Und auch die dritte Kraft, eine Linkskoalition aus Kommunisten und anderen, schneidet viel schwächer ab als erwartet. Alles in allem ein großer Erfolg für die Kongresspartei, für die Partei Gandhis und Nehrus, welche Indien vor 60 Jahren in die Unabhängigkeit geführt hatten. Ich fragte NZZ-Korrespondentin Andrea Sparlinger, ist Indien mit diesem Resultat einfacher zu regieren?
Ja, auf jeden Fall. Das wird eine sehr viel stabilere Regierung werden als in der letzten Legislaturperiode. Damals war der Kongress auf die Unterstützung von über 20 Koalitionspartnern angewiesen, zudem auch noch auf die Unterstützung von den Kommunisten. Das hat sehr viel blockiert und auch wichtige Reformen verhindert. Nun ist der Kongress in einer so viel stärkeren Position und ich denke schon auch, dass diese Stabilität dem Land sicher gut tun wird.
Was wird sich denn ändern an der indischen Politik jetzt, wo man nicht mehr auf Koalitionspartner aller Art bis hin zu den Kommunisten angewiesen ist?
Ich denke, dass in der Wirtschaftspolitik Reformen durchgesetzt werden, die in den letzten 5 Jahren stecken geblieben sind. Da war Manmohan Singh als Ökonome auch oft frustriert darüber. Ich denke, dass auch in der Außenpolitik vielleicht ein Wandel zu verzeichnen ist, eine vielleicht noch deutlichere Hinwendung zum Westen, zu den USA. Das war ein großes Anliegen von Manmohan Singh. Das wurde auch immer wieder durch die Kommunisten ein bisschen torpediert. Also ich denke, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Außenpolitik könnte es eine klarere Politik geben.
Dank dieses Sieges der Kongresspartei, wieso kam der zustande?
Ich würde sagen, dass es dem Land nach 5 Jahren Kongressregierung auf nationaler Ebene relativ gut geht, also vor allem auch wirtschaftlich gut geht. Es hat in den letzten Jahren ein sehr hohes Wachstum verzeichnet. Und dem Kongress ist es auch gelungen, die ärmeren Bevölkerungsschichten durch Armutsbekämpfungsprogramme in diesen Aufschwung einzubinden, daran zu beteiligen. Das war der BJP, die vorher regiert hat, immer vorgeworfen worden, dass halt der Boom nur den oberen Bevölkerungsschichten zugute gekommen ist. Und ich denke, das hat viel jetzt zum Sieg des Kongresses beigetragen.
Gibt es umgekehrt Gründe, die erklären, weshalb die BJP dermaßen eingebrochen ist?
Das ist schon in erster Linie mit der guten Regierung jetzt der letzten 5 Jahre, mit dem starken Abschneiden der Kongresspartei zu erklären. Die BJP hat aber auch einen relativ schwachen Wahlkampf geführt. Sie hat eigentlich keine Alternativen aufzeigen können. Sie hat sich völlig darauf eingeschossen, Premierminister Singh als schwache Figur zu kritisieren und schlecht zu machen und im Prinzip wenig positive Impulse auch in den Wahlkampf reingebracht. Das hat sich ja auch dazu beigetragen.
Es war immer wieder die Rede von der Partei der untersten Kaste, der Dalits. Ihre Spitzenkandidatin Kumari Mayawati war in den Medien immer wieder ein Thema. Sie hat auch nicht den Durchbruch geschafft, den ihr einige vorausgesagt haben.
Man kann das mit einer Umkehrung der Tendenz erklären, die in den letzten Jahren zu einer Regionalisierung der Politik geführt hat. Es kann sein, dass die Wähler erkannt haben, dass regionale Parteien, die nur auf Kasten basieren, auf religiösen Gemeinschaften, dass das der Politik im Ganzen auf der nationalen Ebene schadet und dass man sich wieder mehr zu großen nationalen Parteien hinwendet. Ich denke aber auch, dass die Chancen von Mayawati, also das war auch ein bisschen ein Medienhype, denn sie ist nur in einem einzigen Gliedstaat präsent mit ihrer Partei und im allerbesten Fall wäre sie vielleicht auf 40 Sitze im Parlament gekommen und hätte damit vielleicht Zünglein an der Waage spielen können.
In beiden großen Parteien standen ganz alte Männer an der Spitze in diesem Wahlkampf, beide um die 80 Jahre alt. In beiden Parteien sitzen aber jüngere Männer bereit. Wir haben im Beitrag vorhin von Rahul Gandhi gehört und davon, dass der in 1-2 Jahren übernehmen könnte. Sehen Sie das auch so?
Er hat auch in diesem Wahlkampf eine sehr wichtige Rolle für den Kongress bereits übernommen, als Stratege, als Zugpferd. Er hat sehr viele Wahlkampfveranstaltungen besucht. Ich denke, dass er aber erst einmal Minister werden wird in der Regierung von Premierminister Singh. Er hat selber immer wieder ganz deutlich gesagt, dass er noch nicht bereit ist, Premierminister zu werden. Und das scheint mir vernünftig, denn Rahul Gandhi ist erst 38-jährig und hat noch wenig politische Erfahrung. Außerdem muss man auch sagen, Rahul Gandhi ist sehr beliebt bei der Bevölkerung, wie der ganze Gandhi-Clan. Aber Umfragen haben ganz deutlich gezeigt, dass eine Mehrheit der Inder einen erfahrenen Ökonomen und Bürokraten wie Manmohan Singh vorziehen als Premierminister im Moment. Das hat auch mit der momentanen wirtschaftlichen Lage, mit der Krise zu tun, dass man sich da vielleicht doch wohler fühlt mit einem erfahrenen Politiker an der Spitze.
Andrea Sparlinger ist NZZ-Korrespondentin in Neu-Delhi. Das Blutbad auf Sri Lanka dauert an. Zehntausende tamilische Zivilisten, Frauen, Kinder, Männer sind dem Bombardement beider Seiten schutzlos ausgeliefert. Die Regierung redet davon, der Terrorismus, die Tamil Tigers, seien jetzt besiegt. Der Kampf, oder wie der sri lankische Präsident sagt, die humanitäre Operation sei vorüber. Die Rebellen sagen nichts zur Lage, aber sie schwören Rache. Der Bericht von Sandra Petersmann von der ARD.
Den entscheidenden Satz sagte der Präsident während seines Staatsbesuchs in Jordanien. Ich werde in ein Land zurückkehren, das von den barbarischen Taten der LTTE total befreit ist. Er sei stolz darauf zu verkünden, fuhr Mahinda Rajapakse fort, dass seine Regierung mit dem totalen Engagement der Streitkräfte die tamilischen Rebellen in einer nie dagewesenen humanitären Operation endlich militärisch besiegt habe. Sri Lankas Präsident erklärte damit den mehr als 25-jährigen Bürgerkrieg auf der Insel für beendet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Hauptstadt Colombo haben die Regierungstruppen den letzten Küstenstreifen eingenommen, den die Befreiungstiger von Tamil Elam, kurz LTTE, noch unter ihrer Kontrolle hatten. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte Bilder von jubelnden und spazierengehenden Soldaten am Strand. Unabhängig überprüfbar ist das alles nicht, weil Journalisten der Zugang zur Kampfzone im Nordosten der Insel verboten ist. Unklar ist, ob die Regierungstruppen Rebellenchef Velupillai Prabhakaran verhaftet oder getötet haben. Er hatte sich nach Angaben des Militärs in der Kampfzone aufgehalten. Auf der Internetseite Tamilnet, die den Rebellen nahesteht, findet sich rein gar nichts über die Lage in der Kampfzone. Stattdessen sprechen alle Artikel davon, dass das Blutbad im Nordosten Sri Lankas den Konflikt nicht beenden werde. Die Autoren schreiben durchgängig vom Völkermord an der tamilischen Minderheit. Das staatliche Fernsehen Sri Lankas setzt emotionale Bilder von ausgemergelten Zivilisten dagegen, die mit allerletzter Kraft aus der Kampfzone geflohen sind. Diese Frau ist in einem staatlichen Flüchtlingslager gefilmt worden. Wir haben seit Wochen gehungert. Ich kann nicht mehr klar denken. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Kokosnuss oder Milchpulver gesehen habe. Ich habe um Reis gebettelt. Wir haben ein Recht auf Leben. Wir haben ein Recht darauf, gerettet zu werden. Sagt eurem Führer, dass er alle Tamilen retten soll. Ich kann dieses Leid nicht mehr ertragen. Ich habe Kinder ohne Beine gesehen. Tote Kinder liegen in den Straßen. Ich habe all meinen Lebensmut verloren. Bei den Kämpfen auf einem winzigen Fleckchen Land nördlich der Stadt Mullataivu sind die Zivilisten dem Kreuzfeuer der Kriegsparteien schutzlos ausgeliefert. Hilfsorganisationen werfen beiden Seiten vor, schwere Waffen ohne jede Rücksicht einzusetzen. Außerhalb der Kampfzone leben inzwischen rund 200.000 tamilische Inlandsflüchtlinge in Lagern unter Regierungskontrolle. Sie werden zum Teil langen Verhören unterzogen und dürfen sich nicht frei bewegen. Das Internationale Rote Kreuz sprach von einer unvorstellbaren humanitären Katastrophe. Ob der Bürgerkrieg jetzt wirklich vorbei ist, wie der Präsident sagt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden.
Der Schweizer Franken ist stark, aber nicht mehr ganz so stark wie noch vor zwei Monaten. Damals hat die Nationalbank die Devisenmärkte mit der Ankündigung überrascht, sie wolle dafür sorgen, dass sich der Franken nicht mehr weiter aufwerte. Mit dieser Politik bewegte und bewegt sich die Nationalbank auf sehr heiklem Terrain. Das Ausland beobachtet ihre Schritte genau, aus gutem Grund. Barbara Wittmer ebenfalls.
Mitte März malte die Nationalbank ein düsteres Bild. Es drohe Deflation, eine Abwärtsspirale mit sinkenden Preisen, wenn sich der Franken weiter aufwerte, warnte sie. Bei den Zinsen hatte sie ihren Spielraum bereits ausgeschöpft. Also begann sie Franken zu verkaufen, gegen Euro beispielsweise. Dieser Schritt der Schweizer Währungshüter überraschte selbst Fachleute wie Charles Viplos, Ökonomieprofessor an der Universität Genf.
Because one of the issues that international observers focus upon is that countries don't start weakening their currencies to try to help their own situation at the expense of the others.
Es sei international verpönt, wenn ein Land die eigene Währung schwäche, um so der eigenen Wirtschaft unter die Arme zu greifen, auf Kosten anderer Länder. In der Folge erschienen denn auch ein paar kritische Artikel, unter anderem auf der Frontseite der Financial Times oder im Economist.
There were some grumblings here and there.
Der eine oder andere habe zwar gemurrt, aber im Großen und Ganzen sei es der Schweiz gelungen, ihre Handelspartner von der Richtigkeit ihres Tuns zu überzeugen.
The Swiss National Bank has been very careful in explaining its position.
Die Nationalbank habe ihre Position sehr sorgfältig erklärt und betont, es gehe nicht darum, den Franken zu schwächen, sondern sie wolle verhindern, dass er sich weiter aufwerte. Sie habe auch nur zurückhaltend Franken auf den Markt geworfen. Dennoch hüpfte der Euro von 1,45 auf 1,55. Aktuell bewegt er sich an der Marke von 1,50. So sei die schweizerische Wechselkurspolitik für die internationale Gemeinschaft einigermaßen akzeptabel, meint Charles Viplos, aber man bewege sich auf heiklem Terrain.
Policymakers around the world are very sensitive.
Die Schweiz werde mit Argusaugen beobachtet, denn es geht um viel. Würden auch andere Länder anfangen, ihre Währungen zu schwächen, um so ihrer Exportwirtschaft zu besseren Chancen im Ausland zu verhelfen, drohe ein schädlicher Abwertungswettlauf.
Because we know from the 1930s, when this
in der Wirtschaftskrise der 30er Jahre habe ein solcher Abwertungswettlauf stattgefunden. Dies habe die Depression verstärkt. Darum müsse der Internationale Währungsfonds die Rolle eines Währungspolizisten oder zumindest eines Schiedsrichters übernehmen, fordert Charles Viplos.
It is understood that the IMF would play this role and would quickly denounce countries that are actually pushing their exchange rate down.
Der Währungsfonds müsse eingreifen und Länder an den Pranger stellen, falls sie versuchten, in unzulässiger Weise ihre Währung zu drücken. Dabei müsse der IWF aber nicht nur die Schweiz im Auge behalten, stellt Charles Viplos fest, sondern auch Länder wie Großbritannien, Schweden oder Russland. Denn auch ihre Währungen hätten deutlich verloren und es sei fraglich, ob dahinter tatsächlich nur Marktkräfte steckten.
Barbara Wittmer, ein Hinweis im Zusammenhang mit dem Thema Rezession und Krise. Die Rezession hat eine Reihe von Staaten an den Rand des Abgrunds gebracht. Island, Griechenland, Ungarn, Lettland. Die Liste der schwer angeschlagenen Länder dürfte in nächster Zeit noch länger werden. Können Staaten pleite gehen? Die Angst vor dem staatlichen Bankrott ist Thema in International morgen Sonntag nach dem Echo auf DRS1. Stichwort Krise. In der Krise Optimismus bewahren ist schwierig. Das gilt auch oder vielleicht speziell in Bosnien-Herzegowina. Das Land stand schon vor der Weltwirtschaftskrise wirtschaftlich und politisch am Nullpunkt. Und jetzt dies. Hinzu kommt ein zweites. Statt sich nach Kriegsende wieder näher zu kommen, entfernten sich die drei Volksgruppen, Kroaten, Serben und Bosniaken, also die Muslime, noch weiter voneinander. Umso überraschender ist es zu sehen, dass in der zentralbosnischen Industriestadt Zenica von trüber Stimmung wenig zu spüren ist, trotz 50% Arbeitslosigkeit. Der Ausnahmefall Zenica, die Reportage von Walter Müller.
Eine frühlingshafte Feierabendstimmung mitten in Zenica, der Industriestadt mit 127.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, mehrheitlich Muslime. Draußen vor dem Jazzclub sitzen die Gäste bei Kaffee und Bier. Die Musik mischt sich mit dem Kinderlärm der nahen Spielwiese. Ab und zu ruft eine Mutter ihre Kinder zum Nachtessen. Sie könnte sich ein Leben anderswo nicht vorstellen, sagt Vemira Alihocic.
I'm not sure if I'm objective, because I'm really, really fond of not only Zenica, but of living in Bosnia.
Sie habe nicht nur Senica, sondern auch Bosnien wirklich lieb gewonnen. Tausende seien während des Krieges geflüchtet und viele sogar erst nachher ausgewandert. Sie wolle das nicht, sagt sie. Bemira Alihocic arbeitete während und nach dem Krieg mit traumatisierten Kindern. Heute ist sie in der Lehrfortbildung tätig. Sie strahlt Wärme und Lebensfreude aus. Sie habe keine andere Wahl, als optimistisch zu sein. Sie sei eben so, meint Bemira.
I do not have a choice. I have to be optimistic.
Vom selben Schlag ist der 35-jährige Ivan Mirc, ein bosnischer Kroate und Lehrer, der von seinen Drittklässlern begeistert ist.
Children in my class are in very good shape.
Die Kinder seien in guter Verfassung, aufgestellt und sie sehen das Licht am Ende des Tunnels.
The tunnel and so, and it is very nice to work with them.
Der Tunnel, die Dunkelheit, das war der Krieg von 1991 bis 1995. Mirc's Drittklässler kennen ihn nur vom Hörensagen, sie sind nachher geboren worden. Vor dem Krieg arbeiteten im alles dominierenden Stahlwerk 20.000 Angestellte. Heute nicht einmal mehr ganz 4.000 und sie sind auf Kurzarbeit gestellt für unbestimmte Zeit. Denn die globale Krise hat auch Bosnien getroffen. Vereinzelt und in Gruppen kommen die Arbeiter nach Schichtende aus dem Werktor. Das Stahlwerk gehört ArcelorMittal, dem weltgrößten Stahlhersteller. Die Arbeiter hätten geahnt, dass die Krise auch sie treffen werde, sagt Sedin Kavazovic. Er arbeitet in der Wareneingangskontrolle des Stahlwerkes. Aber eigentlich sei es ja nicht schlecht, nur den halben Monat zu arbeiten, falls die Situation nicht noch schlimmer werde.
Bilo bi dobro da gorije ne bude, ovo nije loše. 15 dana ne radim, 15 radim, znači.
Probleme hätten Kollegen, die Kredite abzuzahlen hätten. Denn während der Kurzarbeit betrage der Durchschnittslohn nur knapp 300 Euro, stellt Sedin fest. Trotzdem ist auch unter den müden Arbeitern Optimismus spürbar. Das liegt kaum nur an den grünen Hügeln rund um Senica und dem schönen Wetter. Das sei mehr, sagt Wolfgang Sumser, ein österreichischer Investor in Senica. Der Unterschied zwischen Sarajevo, der Hauptstadt des Zentralstaates, und der 55 Kilometer entfernten Kleinstadt Senica sei frappant.
Wenn Sie Sarajevo kennen, da haben Sie Kriegsschäden, da haben Sie Wiederaufbau, der irgendwie halbherzig betrieben wird. Und wenn Sie nach Senica reinkommen, hier sehen Sie nichts davon. Hier sehen Sie, dass Wiederaufbau tatsächlich geleistet wird. Hier gibt es keine Kriegsschäden, hier gibt es Infrastrukturprojekte, die umgesetzt werden, wo nicht jahrelang darüber diskutiert wird, sondern wo tatsächlich etwas stattfindet. Und das war für uns auch der entscheidende Punkt, warum wir unsere Firma in Senica gegründet haben und nicht in Sarajevo.
Sumsers Firma wird in Senica Wind- und Wasserturbinen herstellen. Zuerst mit 250 Angestellten, später dann mit 1000. Diese Firma ist ein Beispiel dafür, wie sich Senica aus der fatalen Abhängigkeit vom riesigen und umweltverschmutzenden Stahlwerk lösen konnte. Attraktive Bedingungen und eine aktive Stadtverwaltung haben Senica für Auslandinvestoren interessant gemacht. Der Motor dieser Entwicklung ist Stadtpräsident Hussein Smajlovic, eine unauffällige Person in altmodischem Anzug, aber mit viel Charisma und Begeisterungskraft. Er habe die Stadt aus der tristen Nachkriegszeit gerissen. Darin sind sich die Bürger Senicas einig. Anstatt auf Entscheide der komplizierten und schwerfälligen bosnischen Staatsverwaltung zu warten, würden sie handeln und alles selber machen, sagt Stadtpräsident Smajlovic.
Dakle, vrlo pojednostavljeno. Umjesto čekanja da neko riješi pitanje i probleme u Zenci sa nivoa države, mi smo se opredijelili da i sami rješavamo.
Anstatt Entschuldigungen fürs Nichtstun zu suchen, würden sie sich um Lösungen bemühen, verdeutlicht Hussein Smajlovic das Credo der Stadt Senica. Die Wählerschaft dankt ihm das. Sie wählte Smajlovic mit 95% für eine zweite Amtszeit. Denn die Bürgerinnen und Bürger Senicas wollen sich gerade in schweren Zeiten ihren Optimismus nicht nehmen lassen.
Meldet Walter Müller aus Senica im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Urs Bruderer. Für die Nachrichten auf Galatia Mikrofon war Kaspar Selb.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.